Reihe unsere DNA. Da haben wir in den letzten Wochen viel gemeinsam uns Gedanken gemacht. Die Kirche ist ein Lebewesen. Jesus hat diese Kirche gegründet durch den Heiligen Geist. Die Bibel spricht an einigen Stellen vom Leib Christi, der wir sein sollen. Jesus hat diesen Startpunkt gesetzt. Er hat ja nun gewissermaßen so einen ganz kleinen Wirkungskreis gehabt in einer kleinen römischen Provinz und hat dann nachher seine Leute ausgesandt. Er hat gesagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Und das hat dazu geführt, dass im ganzen Römischen Reich innerhalb von kürzester Zeit von diesem Glauben die Rede war. Menschen sind verändert worden und das geht bis in die heutige Zeit hinein. Es gab keinen Zeitpunkt in der Kirchengeschichte, wo so viele Menschen zu Jesus gekommen sind, wie gerade aktuell. In Europa sind wir da noch ein bisschen hinten dran, da passiert das noch nicht so stark, aber in großen Teilen der Welt passiert Großartiges im Reich Gottes und wir glauben und beten, dass Gott es auch in unseren Gegenden noch tun wird. Aber die Frage ist immer wieder, was sieht jemand von außen, wenn er sich dann Gemeinde und Kirche anschaut? Ist da noch dieser Geist, die Atmosphäre von diesem wilden Messias, der gesagt hat, folgt mir nach? Spüren das die Leute von außen noch? Ist das diese Kultur, die in Kirche noch da ist? Oder sagt man, boah, ist das langweilig. Da habe ich nicht mehr viel mit zu tun. Und deswegen haben wir uns da Gedanken drüber gemacht, das soll unsere DNA sein. Und da haben wir einfach in die Heilige Schrift reingeschaut und gesagt, das sind Dinge, die das Wie klären sollen. Wie wollen wir hier Gemeinde bauen? Ist der Glaube an Jesus einfach nur ein Teil meines Lebens oder ist Jesus mein Leben? Das ist das, wie man es auch merken könnte im Miteinander. Ist Jesus mein Leben? Oder wie Maria Prean es ausgedrückt hat, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur. Können Menschen das von außen erleben, wenn sie auf uns schauen, wenn sie die Atmosphäre wahrnehmen? Wir haben 6 Werte miteinander besprochen. Heute haben wir da die letzte Predigt auch zu diesem Thema, wir sind echt. Und das soll definieren, wie wir miteinander umgehen. Wir sind Familie, wir ehren und wertschätzen Menschen, wir fördern Menschen, wir geben leidenschaftlich unser Bestes, wir sind mutig und heute, wir sind echt. Da mag jetzt der eine oder andere fragen, aber das hat ja mit Gott und Jesus, kommt da gar nicht drin vor. Und da lasst ihr gesagt sein, wenn es nicht zentral um Jesus Christus ginge, wären diese Werte total substanzlos. Also Jesus ist gewissermaßen die Voraussetzung, dass wir es überhaupt leben können. Wenn nämlich Menschen aus unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Generationen zusammenkommen und die das anstreben, dann brauchen sie einen anderen Geist. Dann brauchen sie nämlich den Geist des lebendigen Gottes, der sie in dieser Ebene verbindet. Ohne Christus ist es undenkbar. Wenn wir all diese Werte nicht leben, dann leben wir alles Mögliche, aber nicht Kirche Jesu Christi. Heute also, wir sind echt. Wir gehen aufrichtig und ehrlich miteinander um. Wir geben nicht vor, perfekt zu sein und tragen keine frommen Masken. Wir wollen also echt sein. Wir wollen verhindern, dass Menschen hinter ihren Fassaden stecken bleiben, hinter ihren inneren Fassaden. Nicht so tun, als ob. Umgangssprachlich reden wir von Blendern. In einer Zeit, wo haben wir alle so unsere Theodor zu Gutenbergs vor Augen. Dieser Mann, der ja vorgab, einen Doktortitel geschafft zu haben. Und ich möchte überhaupt nicht auf ihn zeigen, weil ich sage, das ist ein Thema, was nicht nur die betrifft, sondern das betrifft mich, das betrifft dich, das betrifft uns persönlich. Wo leben wir hinter unseren Fassaden? Wo geben wir etwas vor? Ich habe mal hier ein ganz dreistes Exemplar für euch vorbereitet von einem Blender. Oben auf der Wasserfläche denkt man, oh, da kommt ein Hai. Und unten drunter ist ein Goldfisch. Ich fand das Bild so süß. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Aber so sind wir manchmal unterwegs. Ich mache das mal wieder weg, sonst stört euch das. Ist mein Leben, das Leben, was ich vor anderen lebe, ist es das, was auch mein Inneres ausmacht? Ist mein Inneres und mein Äußeres identisch? Ist das kongruent? Ich meine, wir müssen doch zugeben, wir leben Christsein miteinander und wir haben so hohe Ideale. Wir wissen alle, wie es sein sollte. Aber wir schaffen es manchmal vielleicht auch gar nicht. Ulrich Eggers sagt es so wunderschön in seinem Buch, wo er sich mit diesem Thema beschäftigt hat, Ehrlich Glauben heißt das Buch, da spricht er von Realos und Fundis. Es gibt also Realo-Christen und Fundi-Christen. Das kennen wir vielleicht aus der Politik von den Grünen. Da gibt es auch die Realos und die Fundis. Und er sagt, das ist in der Politik bei den Grünen verblüffend ähnlich wie in der kirchlich frommen Gemeindeszene. Dass man mich versucht, irgendwie etwas hochzuhalten. Und das schaffen ja auch irgendwie alle. Aber viele sagen, ach komm, wir müssen den Maßstab auch runterschrauben. Und da gibt es dann halt manchmal Konflikte auch im Miteinander. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn wir über dieses Thema nachdenken, es geht nicht um den anderen, der ja unbedingt mal das lernen und hören müsste, sondern es geht um dich. Und es geht um mich, dass wir uns da an der Stelle fragen, wie kann das passieren? Also kann Christsein mich dann auch innerlich verändern? Und dafür braucht es diesen Mut zu mir selbst. Diesen Mut zu uns selbst. Zu sagen, so ist es nun mal. Und wir kommen so, wie wir sind, in die Gegenwart Gottes und vertrauen darauf, dass Christsein bedeutet, ich liefere mich einem Gott aus, der in der Lage ist, mich innerlich zu verändern, diese innere Transformation auch zu erwarten und dafür zu beten. Bei Kindern ist es ja ganz einfach. Kinder sind in der Regel immer echt. Die tragen keine Masken. In unseren Familienannalen, also Familie Achtermann, gibt es die schöne Geschichte, dass meine Mutter mit mir 3 Jahre in die Kirche geht, sich in den Gottesdienst setzt. Der Gottesdienst hat noch nicht angefangen. Hinter uns, also hinter meiner Mutter, saß der alte Opa, keine Ahnung, Namen vergessen, fast 80, 90 Jahre alt. Meine Mutter hatte mich auf dem Arm und ich habe zu meiner Mutter ganz laut gesagt, dass alles gehört haben im Gottesdienst. Du Mama, der geht auch bald tot, ne? Das war meiner Mutter peinlich, könnt ihr euch vorstellen. Du Mama, der geht auch bald tot. Da äußert man einfach bedenkenlos, was man so denkt. Ist doch egal. Meine Gefühle trage ich auf der Zunge und mein Herz auf der Zunge, sagt man ja so schön. Aber das traut man sich dann. Aber dann merkt man irgendwann, dass man Probleme bekommt. Also das würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Ja? So ein paar Jahre später würde ich das nicht mehr so sagen. Weil man dann Probleme bekommt. Dieses freimütige Verhalten wird einfach nicht mehr akzeptiert. Man wird zurechtgewiesen, man wird zurechtgestutzt und bestraft, wenn man sich so verhält. Das tut man nicht. Das gehört sich für ein anständiges Christenkind nicht. Oder für einen anständigen Christen. Da muss man sogar mit Liebesentzug rechnen. Da wird Ablehnung, Geringschätzung, Bloßstellung, Verspottung vielleicht die Folge sein. Man wird vielleicht ausgelacht. Und irgendwann haben wir dann begonnen, uns anzupassen und haben dann nach und nach gelernt, unsere Masken aufzusetzen. Und auch in christlichen Kirchen, das ist meine Hypothese, passiert es immer wieder, dass wir die hohen Ansprüche sehen, die hohen Ideale und anfangen, unsere Masken aufzusetzen. Ja, ja, nach außen hin alles gut, aber innerlich verrecken wir. Und darum ist es die Aufforderung und die Ermutigung in dieser Predigt und für uns als gesamte Gemeinde, diese Atmosphäre miteinander zu leben, uns darin zu ermutigen, wir wollen echt sein. So wie wir jetzt sind, so wie ich jetzt bin. Gott hat uns so angenommen, also lasst uns das doch auch selbst so tun, so wie wir jetzt sind. Nur wenn wir diese Basis haben, dann haben wir die Kraft und die Möglichkeit, uns auch wirklich zu verändern. Dann sind wir in der Lage, den Raum der Gnade, möchte ich das nennen, den Raum der Gnade zu betreten, wo wir sagen, Gott beschenkt mich mit sich selbst. Und Gott ist in der Lage, mich zu verändern. Ich betrete diesen Raum, weil ich weiß, dass ich geliebt bin, maximal. Der katholische Priester Brennan Manning hat gesagt, Gott liebt euch nicht dafür, wie ihr sein solltet, sondern so, wie ihr seid. Gott liebt dich nicht dafür, wie du sein solltest, sondern so, wie du bist. Das ist in dem Moment, wo ich gerade versagt habe, ist dieses Wort ein Evangelium für mich, weil ich weiß, Gott erwartet nicht von mir, dass ich versuche, erstmal irgendwas wieder auf die Reihe zu kriegen, nicht irgendetwas darzustellen. Ich muss nicht mit meinen guten und frommen Werken zum Herrn kommen, sondern ich darf darauf vertrauen, auch jetzt hat er mich lieb und ich darf wieder in diesen Raum hineintreten und sagen, okay, ich darf kommen. Ich darf darauf vertrauen, dass du in der Lage bist, Gott, mich zu verändern. Sonst würde ich draußen stehen bleiben und auf meine eigene Gerechtigkeit vertrauen, wenn ich noch anfangen würde, darüber nachzudenken, was ich doch jetzt alles für den Herrn tun muss. Viele Menschen außerhalb des Christentums haben ja ein schlechtes Bild vom Christentum. Eine Untersuchung in Amerika zufolge haben Nichtchristen auf die Frage, ob sie einen bekennenden Christen kennen, 84% haben gesagt, wir kennen einen bekennenden Christen. Die zweite Frage war dann, sehen Sie einen Unterschied in seiner Lebensführung bei den gleichen Leuten? Waren nur 15%. 84% Nichtchristen kennen einen bekennenden Christen. Und nur 15% sagen, das Leben von dem ist auch ein bisschen anders als meins oder von dem, was unsere Kultur so umgibt. Und das ist doch ein Widerspruch. Die sagen, was sollen wir mit Christentum? Stell dir mal die Frage, wenn 100% der Menschen in deinem Umfeld dich fragen würden, andere Leute fragen würden, bist du echt? Was würden die Menschen sagen? Würden sie sagen, das ist einer, der Wasser predigt und Wein säuft? Ist es ein Heuchler? Steht er zu sich selbst? Das war für mich einer der Gründe als junger Mensch, warum ich mich vom Glauben distanziert habe, weil ich die Frommen gesehen habe und gemerkt habe, das, was ihr mir sagt und das, was ihr seid, ist ein großer Widerspruch. Und ich habe diesen Widerspruch bei ihnen und bei mir selbst nicht ausgehalten. Und es gibt viele Menschen, die dann mit dem Christsein aussteigen, die dann rausgehen und mit Gemeinden nichts mehr zu tun haben wollen und nur noch für sich selbst Christen sind, so anonyme Christen. So irgendwie glaube ich noch an Gott, aber mit Gemeinde und frommen Menschen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Oder andere sind zwar noch in Gemeinde, aber beteiligen sich nicht mehr, sind passiv geworden, sagen, ach, lass die doch machen. Ich gehe da noch hin, aber ich beteilige mich innerlich nicht mehr. Sind enttäuscht von Christen, sind verletzt worden, können mit diesem Schwarz-Weiß-Schema nicht mehr klarkommen und sagen, hey, es gibt auch noch Graustufen im Leben. Und andere haben mit dem Glauben ganz abgeschlossen. Also ich glaube, wir haben es hier mit einem Thema zu tun, das uns existenziell betrifft. Wir wollen als Gemeinde eine Kultur, eine Atmosphäre leben, wo wir echt sein können, wo wir sagen können, da sind Zweifel, da ist Sünde, da ist auch Angst, da ist auch Streit, da ist auch Versagen. Wir haben bei uns in der Gemeindeleitung eine Regel, die heißt, wir sagen uns auch die letzten 10%. Das heißt also da, wo es auch mal unangenehm wird und sagt, ey, das ist nicht in Ordnung, wie du das gesagt hast. Oder hey, ich finde dich, da hast du dich komisch verhalten. Diese Regel haben wir uns gegeben, ist nicht leicht. Aber hilfreich. Wir können vor Gott echt werden. Damit beginnt das Ganze. Gott kennt uns sowieso durch und durch. Psalm 139, da fängt es so wunderbar an. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Ist das nicht genial? Gott erforscht mich. Gott guckt nochmal ganz genau nach. Er kennt mich sowieso. Also habe ich auch die Freiheit dann zu sagen, Gott, du kennst mich sowieso. Darf ich jetzt so, wie ich bin, zu dir kommen? Oder dass wir in die Lage versetzt werden, vor anderen Menschen, in einem vertrauten Rahmen natürlich, echt zu werden und zu sagen, so sieht es aus in meinem Herzen, in Freundeskreisen, in Hauskreisen, in Familien, in der Seelsorge. Weil andere Menschen merken das sowieso, ob du echt bist. Natürlich kann man den Menschen nicht ins Herz schauen, aber ich mag diesen Satz so sehr, das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das heißt also, im Miteinander merkt man häufig, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso geht er auf Distanz? Warum distanziert sich dieser Mensch von mir? Und auch, dass ich vor mir selber ehrlich sein und echt sein kann. Dass ich das nicht mehr abspalten muss, nicht wegdrängen muss, nicht sagen darf, das darf nicht sein, ich bin doch Christ oder was weiß ich, was man da für komische innere Anklagemuster hat. Es ist so. Ich habe da versagt. Es ist so, ich habe da Angst. Es ist so, da kommt dieses Gefühl immer wieder hoch. Und das nicht wegzudrängen und abzuspalten und sagen nach dem Motto, ich darf nicht und sollte nicht und müsste nicht, sondern sagen, so ist es. Es geht also darum, eine Kultur, in der das Sein und nicht der Schein gefördert wird, dass wir das in unserer Gemeinde miteinander leben. Und ich weiß, auch dieser Anspruch ist extrem hoch. Und ich glaube, auch da ist noch viel Weg zu gehen miteinander, was uns da bevorsteht. Ich möchte mit euch einen Text anschauen, in dem dieses Thema ganz zentral vorkommt, aus dem Galaterbrief. Im Galaterbrief wird eine Situation von einem Konflikt beschrieben, in dem das ganze Thema aus meiner Sicht gut auf den Punkt gebracht wird. Ich lese Galater 2 von 11 bis 16. Als aber Kephas, das ist ein anderer Begriff für Petrus, also der Jünger Petrus, als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Jetzt geben wir unseren Farsi-Freunden auch einen Moment, das nochmal nachzulesen. Das hat nicht auf eine Folie gepasst. Und dann geht es weiter in Vers 13. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch seinen Glauben, durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetzeswerke durch das Gesetzeswerk wird kein Mensch gerecht. Die Gemeinde in Antiochien, eine der größten Gemeinden der damaligen Zeit, der alten Kirche, hatte Petrus aufgenommen, Kephas, wie Paulus hier schreibt, weil es in Jerusalem Verfolgung gegeben hatte und er hatte sich dort mit den Geschwistern immer wieder getroffen. Und Paulus kommt in eine Situation hinein und er sagt: Ich widerstand ihm ins Angesicht. Antihistamis, das griechische Wort, gegenübersetzen. Ich setze dem etwas gegenüber. Da wird Paulus richtig energisch. Dieses Wort kommt im Neuen Testament an einigen anderen Stellen vor, wo es um Widerstand geht. In Jakobus 4 zum Beispiel, wo man dem Teufel widerstehen soll. Oder Epheser 6. Ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt. Also so ein sehr starkes Wort ist hier von Paulus genutzt worden. Ich musste Kephas ins Angesicht widerstehen, weil hier irgendwas nicht in Ordnung war. Immer da, wo du das Böse, das Werk Gottes zerstören will, da ist Widerstand erforderlich. Petrus, du bist nicht echt. Das ist keine Lappalie hier, um die es geht. Man könnte ja denken, Mann, Paulus, hättest du nicht ein bisschen dezenter machen können, so im Nebenstübchen sagst du mal, hey, was soll das so und so. Aber hier geht es um alles. Er sagt ganz zentral, um die Wahrheit des Evangeliums geht es hier. Nicht einfach nur um ein paar Essensregeln. Und es kostet Paulus etwas, dass er sich hier öffentlich gegen ihn, das kostet Mut, das kostet, um in so eine Konfrontation hineinzugehen, das bedeutet ihm ganz viel. Petrus aß mit den Heiden, heißt es in Vers 12. Das bedeutet, dass er hier eigentlich schon diese Grenze der Kultur überschritten hatte, die Kultur des Reiches Gottes schon gelebt hat. Petrus hat mit den Heiden gegessen. Wir können in der Apostelgeschichte nachlesen, dass Petrus unglaubliches großes Problem damit hatte, seine kulturellen jüdischen Grenzen zu überschreiten. Da musste sogar eine extra Einladung mit Vision vom Himmel und Tiere und so weiter, könnt ihr euch mal anschauen, in der Mitte der Apostelgeschichte könnt ihr das nachlesen, wo Paulus da echt mit gerungen hat. Er sagt, das kann ich nicht machen und dann kommt eine Vision und er durfte dann diese Grenze überschreiten. Und das waren wahrscheinlich auch nicht so private Feiern in Antiochien, sondern das ging echt darum, dass man gemeinsam gegessen hat in größeren Gruppen und dass man dann auch Abendmahl zusammen gefeiert hat. Und wo dann auch so Worte fallen konnten, wie es im 1. Korintherbrief heißt, wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Wir haben das heute gerade gelebt, vorgelebt, haben das selbst praktiziert. Dass wir Brot und Wein zusammen nehmen, bedeutet, wir gehören zusammen. Gemeinsames Essen in der damaligen Kultur, auch im Orient, bedeutet vor allen Dingen auch eine Geste der Zuneigung und des Vertrauens. Und darum war es so ein Problem, dass Jesus zum Beispiel mit den Zöllnern und den Sündern gegessen hat. Wo die Leute sagen, das macht man nicht, haben die Juden damals gedacht. Und Jesus hat den Jüngern das vorgelebt und Petrus hatte diesen Schritt schon geschafft, innerlich zu sagen, ich überschreite diese Grenze. Und dann bekommt er wieder Furcht. Dann fängt er wieder an, ein Doppelleben zu leben. Warum? Weil einige von Jakobus kamen. Jakobus war ein Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und Petrus hat Angst bekommen. Wenn die jetzt noch kommen, dann muss ich mich wieder so verhalten, wie das im Judentum üblich war. Petrus hatte Angst, sein Gesicht zu verlieren. Was denken die anderen jetzt in Jerusalem über mich? Vielleicht Angst, was die Leute hinter meinem Rücken alles zu erzählen. Aber ich glaube auch, dass für die Christen in Antiochien das ein Problem war, weil Petrus sich zurückzog. So ein Doppelleben führt dazu, dass man sich zurückzieht, dass man sich nicht mehr so in die Karten schauen lässt. Und ich stelle mir vor, wie die Christen aus Antiochien gedacht haben, die Heidenchristen, Petrus ist nicht mehr beim Essen. Warum? Wo ist Petrus? Maximale Irritation, die so ein Verhalten auslöst. Was war das Problem von Petrus? War sein geistliches Leben nicht gut genug? Hatte er nicht genug Vollmacht, nicht gut genug Heiligen Geist? Ich darf uns daran erinnern, dass er vom Heiligen Geist erfüllt vor 3000 Leuten gepredigt hat und sie haben sich bekehrt. Ich darf daran erinnern, letzten Sonntag, er ist auf dem Wasser gegangen. Also wenn jemand Glauben hatte, wenn jemand Heiligen Geist hatte, dann Petrus. Petrus hatte aber wieder ein Problem mit seinem Inneren, mit seinem Herzen, mit seinen Emotionen. Er hatte Angst und fing wieder ein Doppelleben an, fing an zu heucheln, nicht echt zu sein. Paulus sagt, die Wahrheit des Evangeliums steht in Frage. Das sind nicht einfach nur die Wahrheiten im Sinne dogmatischer Richtigkeiten, die man sich dann mal so um die Ohren haut, sondern die Wahrheit des Evangeliums bedeutet, Jesus ist der Herr, und wir sind zusammen frei in ihm. Da gibt es keine Trennung mehr. Wenn Petrus dann wieder das Trennende hervorhebt, dann hat er den Schutzbereich des Evangeliums verlassen. Dem Evangelium zu glauben bedeutet, eine grundlegende innere Veränderung anzustreben, nämlich so zu sein wie Jesus. Darum geht es. Nicht einfach mal ein Bekenntnis zu sagen oder mal die Hand zu heben, sondern zu sagen, ja Gott, du bist der Gott, der mein Leben komplett besitzt. Und du darfst mich innerlich verändern in das Ebenbild von Jesus. Du darfst alle kulturellen Schranken, alle nationalen, was weiß ich, was für Grenzen was Menschen sich machen, darfst du überschreiten. Ich begebe mich auf einen Prozess der inneren Transformation. Meine kulturellen Schranken, mein Status, meine Bildung, meine finanzielle Situation, meine Rasse und mein Geschlecht spielen keine große Rolle mehr. Sie sind nicht unwichtig, aber sie sind nicht mehr trennend. Und das ist der Grund, warum Paulus ihm widerstand, auch öffentlich widerstand, weil er sagt, hier ist in einer so großen Gruppe der Standard des Evangeliums herabgesetzt worden und wir müssen ihn sofort wieder aufsetzen. Wir müssen sagen, hier stimmt etwas nicht. Wir haben gesagt, wir gehen aufrichtig und ehrlich miteinander um. Das bedeutet auch in diesem Kontext hier, dass wir uns darauf hinweisen, hey, du lebst an einigen Stellen vielleicht nicht echt. Du führst ein frommes Doppelleben. Und dass du da in einem vertrauten Kreis Wege herausfindest. Das heißt natürlich nicht, dass das jeder von hier vorne bekennen muss. Ich habe da hier versagt und ich habe da versagt. So eine Art seelischen Striptease hier vorne zu machen, darum geht es überhaupt nicht. Und das würden wir auch niemals wollen und zulassen. Aber es geht darum zu fragen, wo gibt es diese Räume, wo es Menschen gibt oder wo ich Begegnung habe mit Gott, auch mit Menschen zusammen, wo ich auch hinter meinen Masken hervortreten kann. Wo ich nicht immer Halleluja rufen muss, wenn mir nicht nach Halleluja zumute ist. Weil wir als Christen die Chance haben, echt und ehrlich zu werden. Ulrich Eggers zitiere ich nochmal. Christen sind nicht die besseren Menschen und müssen auch nicht besser sein, als sie tatsächlich sind. Im Gegenteil. Sie sind die einzigen Menschen, die sich nicht verbiegen müssen, die echt sein dürfen. Christen sind nicht besser. Hast du das gewusst? Christen sind nicht frommer, nicht heiliger. Unter Christen gibt es solche großen Versager. Und Paulus sagt an einer Stelle, das werde ich euch nachher nochmal zitieren, ich bin der Größte unter ihnen. In Vers 13 geht es dann rum, da sagt Paulus dann, mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, selbst Barnabas wurde verführt. Also dieses Heuchelspielen, dieses Fassadenspielchen wirkt sich auch aus auf andere Menschen. Barnabas war ein Christ der ersten Stunde gewesen, der hatte alles verkauft und hatte das Geld den Ältesten vor die Füße gelegt, dass die damit etwas machen können und war später Begleiter von Paulus auf seiner ersten Missionsreise gewesen. Also wirklich ein Mann Gottes. Und sogar er ist von Petrus mitgezogen worden in dieser Heuchelei. Also Heuchelei und nicht echt sein hat Ansteckungsgefahr. Wenn du nicht echt bist, traue ich mich auch nicht mehr so recht. Wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, du verheimlichst mir etwas, dann ziehe ich mich lieber auch mal zurück. Es hat Ansteckungsgefahr. Und warum ist das so? Wer anders ist oder wer sich zurückzieht, da ist ein Entzug von Nähe häufig das Problem. Die Kommunikation, das Vertrauen sind eingeschränkt. Übrigens, wenn Jesus so wäre, dass er bei jeglicher Form von Versagen gesagt hätte, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, hätte er alle seine Jünger in die Tonne hauen können, alle entlassen. Aber Jesus ist trotzdem da stehen geblieben und hat immer wieder die Leute zu sich eingeladen. Und dass man das auch leben kann in der Gemeinde, ist aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor. Das ist auch der Grund, warum ich es für eine Katastrophe halte, wenn Menschen einfach sich zurückziehen aus Gemeinde. Wenn sie sagen, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist eine Katastrophe, weil wir Gemeinde sind. Wir haben gesagt, wir sind Familie, wir gehören zusammen, wir sind durch Christus eins. Und da gibt es Konflikte, da gibt es keine perfekte Gemeinde. Spätestens seitdem ich in dieser Gemeinde bin, seit 6 Jahren, ist diese Gemeinde nicht mehr perfekt. Weil ich nicht perfekt bin. Ich kann sagen, ich liebe diese Gemeinde, auf jeden Fall. Aber ich will diese Grenzen immer wieder durchbrechen und sagen, ich stehe trotzdem da. Und ich gehe trotzdem wieder in die Beziehung hinein. Als ich meine Frau kennengelernt habe am Anfang, habe ich immer Angst gehabt, dass ich irgendwie mich doof verhalte, dass sie mich dann abschießt. Echt. Ich habe alles Mögliche gedacht, oh, darf ich das sagen? Oh, könnt ihr euch das vorstellen? So beim Date, so der eine oder andere von euch hat vielleicht auch mal ein Date, vielleicht lange her, aber wo man denkt, oh, darf man das sagen? Weil man in Beziehung kommen will. Aber wisst ihr was? Meine Frau und ich können jetzt streiten wie die Kesselflicker, weil ich keine Angst mehr davor habe, dass sie sagt, Jan, morgen ist der Scheidungsrichter hier da, oder der Scheidungsanwalt da und der erklärt dann alles. Diese Angst habe ich nicht. Das ist die Situation, dass ich sage, wir brauchen dieses Vertrauen. Wir wollen in Beziehung sein, nicht weil du so toll bist, sondern weil wir wissen, Gott hat uns zusammenberufen. In den Zeiten, wo meine Frau und ich eine Ehekrise hatten, als ich Student war, da haben wir gesagt, wir halten uns zusammen noch an Gott fest. Das ist das Einzige, was uns dann durchdreht. Wie viel mehr wir Gemeinde, wo wir sagen, Jesus ist derjenige, der uns hält. Lass uns doch zusammen da durchgehen. Lass uns die Konflikte doch klären. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde an der Stelle noch viel lernen dürfen und müssen. Dass wir diese Angst loslassen, dass Beziehungen kaputt gehen, dass Menschen gehen. Ich möchte jeden ermutigen zu sagen, nein, ich committe mich, ich verpflichte mich zu sagen, das ist meine Gemeinde. Das sind meine Brüder und Schwestern, mit denen ich zusammen durch dick und dünn gehen will. Weil es so das Herz zerreißt, wenn der eine wieder geht. Und da haben wir noch viel zu lernen aus meiner Sicht. Diese Angst zu verlieren. Weil es leider immer wieder vorkommt. Weil Gemeinde eben nicht perfekt ist. Und Menschen leider verletzt worden sind, die dann zu Recht auch gesagt haben, ich kann nicht mehr. Aber wie können da wieder Wege zusammenkommen, damit Christus verherrlicht wird? Darum geht es doch. Und dann in den letzten drei Versen, da predigt Paulus über die wunderschöne Botschaft des Evangeliums, wo es darum geht, dass unser Sein nicht kommt nicht von unserem Tun. Nicht das, was wir an Werken tun, macht uns gerecht, sondern dass wir glauben an Jesus Christus, das definiert unser Sein. Unser Sein kommt durch Glauben an Jesus. Und wenn du an Jesus glaubst, dann lass dir zusprechen, du Gerechter des Herrn oder du Gerechte des Herrn. Das ist deine Identität. Das ist der Grund, warum du echt sein darfst und echt sein kannst, weil das dich ausmacht. Wenn ich echt werde, werde ich in die Lage versetzt, dass ich meinen Wert als Mensch nicht mehr durch mein Wohlverhalten, nicht mehr durch meine Leistung und auch nicht durch meinen Status oder meinen akademischen Titel definieren muss. Ich darf wissen, um nochmal das Wort von Manning zu benutzen, Gott liebt uns so, wie wir sind und nicht so, wie wir sein sollten. Wenn wir aufrichtig und ehrlich miteinander umgehen, wenn wir das wirklich leben können, dann können wir es uns auch erlauben, wie in einer guten Ehe, dann brauchen wir keine Angst mehr haben davor. Wir können dann offen und ehrlich miteinander umgehen in den entsprechenden Kreisen. Und das heißt auch, ich erkenne die Identität des anderen an, eben als Kind Gottes. Er oder sie ist maximal von Gott geliebt. Gott hat Ja zu meinem Bruder und zu meiner Schwester gesagt. Also soll ich es auch tun. Ich kann Verhalten kritisieren. Ich kann Anfragen haben an Dinge, wie man sich verhält. Alles in Ordnung. Aber der Wert des Menschen, meines Gegenübers, ist und bleibt, er oder sie ist geliebt. Du bist mir wertvoll. Und das wird auch deutlich in diesem Konflikt. Wenn Petrus für Paulus keine Rolle spielen würde, dann würde er sagen vielleicht, boah, der soll mir doch vom Acker gehen, aus der Sonne gehen, will ich nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber Petrus war ihm so wichtig. Und die Gemeinde in Antiochien war ihm so wichtig. Deswegen hat er den Mut aufgebracht, zu sagen, ich muss hier in den Konflikt gehen. Weil ich scheue, weil ich keine Angst davor habe, in Konflikte hineinzugehen, anstatt einen Scheinfrieden zu wahren. Wir haben dann gesagt, wir geben nicht vor, perfekt zu sein und tragen keine frommen Masken. Petrus hatte ja dieses furchtbare Doppelleben geführt, außer Frage, hat das dann bei ihm zu einem Rückzug geführt. Diese seelischen Folgen sind nämlich von so einem Verhalten immer, dass man in Scham, Schuld und Selbstverurteilung hineingerät. Scham und Selbstverurteilung binden uns innerlich und sie machen uns unfrei. Paulus dagegen war jemand, der ganz mutig damit umgegangen ist. Im 1. Timotheus 1, da sagt er, denn das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste bin. Ich habe extra mal diese hölzerne Version aus der Elberfelder genommen. Da wird das mich richtig schön deutlich. Von welchem ich der Erste bin. Wenn es um die Sünder geht, sagt Paulus, ich bin der Erste. Ihr wollt mir irgendwas in meinem Leben, was ich vielleicht nicht gut... Ich bin der Erste. Das ist nicht in der Vergangenheit, damals vor meiner Bekehrung war ich der größte Sünder. Könnte man ja sagen, klar, er hat Christen umgebracht und bla bla bla. Jetzt, Präsens, ich bin der Erste. Du findest ein Haar in meiner Suppe, okay, weiß ich. Sagt Paulus, ich bin der Erste unter den Sündern. In der Neues Leben übersetzt, heißt es, ich bin der Schlimmste von allen, sagt der heilige Paulus. Also wenn jemand zu Paulus kam und sagt, du bist ein schlimmer Sünder, dann, wenn es um seinen geistlichen Stand ging, hätte er sicherlich nicht gesagt, ich bin ein Sünder. Da wird wieder sagen, ich bin ein Heiliger. Das ist auch theologische Wahrheit, die ich auch nochmal hochhalten will, aber das ist nicht mein Hauptfokus heute. Aber wenn ihm jemand sagen würde, du bist nicht perfekt, dann hätte er gesagt, das stimmt. Ich bin der unter den Sündern der Größte. Das bedeutet, ich habe nach wie vor eine Neigung zur Sünde. Die hört noch nicht auf. Und zwei, es mag sein, dass es konkrete Sünden in meinem Leben gibt. Häufig ist es ja so, am Anfang als Christenleben merkt man so, die sind die äußeren Sünden, die einem dann so bewusst werden, Stück für Stück. Und je länger man Christ ist, desto mehr werden auch die inneren, die Gedanken, die Herzenshaltung im Lichte des Evangeliums offenbar. Und man muss sich an der Stelle auch verändern. Ich glaube, es ist ein Mythos, dass man sich das alles schönredet und sagt, so etwas gibt es in meinem Leben nicht mehr wie Sünde. Das ist unglaublich gefährlich, glaube ich. Diese realistische Haltung, dass die Sünde nach wie vor eine große Gefahr ist, ist meines Erachtens extrem wichtig. Zum Beispiel als Seelsorger, wenn ich in der Zeit als Jugendpastor mir ein junges Mädchen erzählt, dass sie ein Kind abgetrieben hat, dann falle ich nicht vom Stuhl. Oder wenn ich jetzt mit meinen Schwestern und Brüdern ins Gefängnis gehe und ich dort Mördern begegne, dann kann ich damit umgehen. Und ich muss sogar bekennen, als Christ, ich bin in der Lage zu Mord, ich bin in der Lage zu Ehebruch. Die Gefahr sehe ich bei mir nach wie vor. Uli Eggers schreibt, wer Pastor ist und als Leitender in der Öffentlichkeit steht, hat es besonders schwer, ehrlich und echt zu leben. Denn wir mögen unsere Leiter als Helden und projizieren gern alle unsere Unsicherheiten auf diese besonderen Menschen. Zumindest sie sollen perfekt sein. Wisst ihr was? Ich bin zu Mord und Ehebruch fähig. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, diese Haltung zu haben. Die Sünde ist eine reale Gefahr. Und wenn wir anfangen, ein Doppelleben zu leben, wird die Gefahr viel größer und die Macht viel mehr, dass sie uns bindet. Wenn wir echt werden vor Gott, dann dürfen wir wissen, dass er der Einzige ist, der uns befreien kann. Das Einzige, was mich vor Gott wirklich befreit, ist Beichte, ist Umkehr. Magnus Malm schreibt, in Freikirchen ist es häufig so, dass man anstatt konkret zu sagen, vor dir, oh Gott, bekenne ich das, und dann die Sünde beim Namen nennt, wählt man in den Freikirchen gerade den Weg des geringsten Schmerzes und sagt, aber erst wenn mein Bekenntnis konkret wird, wird auch die Vergebung konkret. Das heißt also, kritisiert ist so in diesem Sinne, man macht ein allgemeines Bekenntnis, so ja, der Herr vergibt mir alle meine Sünden, aber bleibt sehr unkonkret. Und er sagt, werdet doch mal konkret. Nenn doch mal die Dinge beim Namen. Das ist der Weg zur Befreiung. Die Sünde beim Namen zu nennen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, Gott um Vergebung zu bitten. Und drittens, mit der Sünde zu brechen. Und zu sagen, hier ist ein Schnitt, das mache ich nicht mehr weiter. Eine ganz drastische Form haben die Christen in Ephesus in Apostelgeschichte 19 vollzogen. Da heißt es, viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei betrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. Das war eine Bücherverbrennung in der Geschichte, die ich mal positiv finde. Da haben Menschen mit ihren Sünden gebrochen. Und gesagt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, mit diesem okkulten Mist. Oder wenn Paulus im Jakobusbrief sagt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Diese Aufforderung zur Beichte zu gehen. Und das ist jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass ich sage, das soll einfach eine Institution sein, was man einmal die Woche macht oder wie auch immer. Aber diesen Weg, sich wieder zu öffnen und zu sagen, ich gehe in die Seelsorge oder ich gehe zu einem Bruder oder einer Schwester und sage, hier, damit habe ich echt ein Problem. Und das bleibt bitte in diesem Kreis. Aber lasst uns beten, dass ich da Befreiung erlebe. Und Gott tut das gerne. Wenn wir echt werden in Bezug auf Menschen, dass wir wirklich Friedensstifter werden und keinen faulen Frieden dulden. Ich möchte an der Stelle jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, wie man konkret Konflikte lösen kann und so weiter, sondern zum Schluss kommen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der diese Atmosphäre, diese Kultur lebt. Und uns ist bewusst, dass an vielen Stellen noch Luft nach oben ist. Und dass wir gemeinsam Gott bitten können, dass wir auch da gemeinsam hinkommen. Ich glaube, dass es im inneren Aufblicken auf Christus möglich ist, nicht auf die Fehler zu schauen, sondern im inneren Aufblicken auf Christus zu sagen, Gott, hilf mir noch einen Schritt weiter dazu kommen. Persönlich, aber auch uns als Gemeinde. Dass wir diese Atmosphäre erleben, dass wir erleben, wie wir zum Beispiel echt sein können und dadurch Menschen heil werden können. Ich möchte euch einladen, zum Gebet aufzustehen. Ich möchte jetzt nämlich noch beten, dass wir eine Gemeinde werden, noch mehr werden, in der diese Atmosphäre, diese Kultur spürbar wird. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass wir von dir gerufen sind. Wir sind berufen, an deinem Herzen zu sein, in deiner Gegenwart zu sein. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort schenkst, dass wir aus deinem Wort sehen können, wie du dir Gemeinde vorgestellt hast. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir immer mehr diese Werte leben können, dass wir Familie sind, dass wir Menschen fördern, dass wir mutig werden, dass wir auch echt sind, dass wir diese Räume erleben, wo wir vor dir und vor anderen Menschen und vor uns selbst ehrlich sein können. Und wo dann diese Veränderung, diese Gnade, dieses Geschenk möglich wird, dass wir verändert werden durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du diese Gemeinde liebst und dass du diese ganze Stadt liebst. Und dass du uns hier berufen hast, in dieser Stadt dein Reich zu bauen. Und ich bete, dass Menschen in dieser Stadt in Kontakt kommen mit dir, Jesus. Dass sie Teil dieser Familie werden oder von den anderen Gemeinden in Oldenburg. Wir beten auch für die anderen Gemeinden an dieser Stelle, dass du sie auch segnest. Jesus, dass viele Menschen Teil deiner Familie werden. Ich bitte dich, dass du uns wirklich mit deiner Gegenwart beehrst. Und dass da, wo wir an uns selbst oder auch im Miteinander Dinge erleben, die noch nicht in Ordnung sind, dass du uns den Mut gibst, einen faulen Frieden zu durchbrechen. Dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo Menschen echt sein können. Und ich möchte fragen, wenn jemand da ist, der sagt, ich